Ich mag das ja ganz gerne, mal in so kleine, unscheinbare Bibelstellen einzutauchen. Es gibt nämlich in der Bibel immer mal solche Aussagen, da liest man sehr schnell und sehr leicht drüber hinweg, aber eigentlich stecken die voller Bedeutung. Und in eine von diesen Stellen möchte ich euch gerne heute mitnehmen, und zwar am Ende vom Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, die sind ja vom selben Autor, vom Lukas. Und was ich euch jetzt vorlesen möchte, das ist sozusagen an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Büchern der Bibel und damit auch zwischen Ostern und Pfingsten, an dieser entscheidenden Schnittstelle von Gottes Geschichte mit uns. Ich lese uns vor aus Lukas 24 und wenn es möglich ist, stehen wir vor Gottes Wort zusammen auf. Jesus öffnete seinen Jüngern die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, so musste ich, der Messias, der Gesalbte Gottes, leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in meinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, den Heiligen Geist, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Amen. Nehmt ruhig wieder Platz. Also das Erste, was Jesus seinen Jüngern hier erzählt, ist im Grunde eine Kurzfassung des Evangeliums. Er sagt, ich ganz persönlich bin die Erfüllung all dessen, was der erste Teil der Bibel, das Alte Testament, ankündigt. Da ist die Rede von dem Erlöser, den Gott schickt, der die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen würde, der würde sterben, unsere Sünden durch seinen Tod tilgen und auferstehen von den Toten. Das ist mit Jesus wahr geworden. Dafür ist er gekommen, ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. So, und jetzt sagt Jesus, ihr, meine Jünger, geht los in alle Welt und erzählt den Menschen davon. Ladet die Menschen ein zu einer persönlichen Umkehr zu mir, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen, damit die Tür zu Gott wieder offen ist. Und dann, heißt es, warten. Diese Begegnung hier zwischen Jesus und den Jüngern ist sofort nach Ostern, irgendwie am direkt ersten Tag nach der Auferstehung. Und was Jesus hier ankündigt, ist Pfingsten, das findet 7 Wochen später statt. So, und Jesus sagt jetzt hier, letzter Satz in dem Abschnitt, bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Das ist der Heilige Geist mit gemeint. Bleibt in der Stadt, im griechischen Original steht da, setzt euch hin. Also Jesus will, dass die Jünger sich 7 Wochen hinsetzen und warten auf die Kraft Gottes, warten auf den Heiligen Geist. Ich habe mich so gefragt, okay, was haben die 7 Wochen lang getrieben? Wenn man mal am Ende vom Lukas-Evangelium und Anfang Apostelgeschichte guckt, stehen da 3 Sachen. Erstens, von den Aposteln, also dem damaligen 12er-Leitungskreis der Kirche, musste einer nachgewählt werden, das ist passiert. Zweitens, die Christen sind im Tempel in Jerusalem und feierten miteinander Gottesdienst. Sie priesen Gott, heißt es. Und dann drittens, und da möchte ich mit euch heute drauf gucken, Apostelgeschichte 1,14, sie verharrten einmütig im Gebet. Mein Wörterbuch sagte mir, damit ist gemeint, sie blieben beim Gebet. Sie beschäftigten sich inständig mit Gebet, sie waren dauernd bedacht auf Gebet, hielten daran fest. Also da ist eine Regelmäßigkeit da, da ist eine Ausdauer da, sie waren pausenlos am Gebet dran geblieben. Das ist, was diese frühen Christen 7 Wochen lang tun, bis Pfingsten kommt, bis der Heilige Geist kommt, den Jesus angekündigt hat. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Man könnte ja meinen, es ist doch jetzt richtig viel zu tun. Das ist der absolute Wendepunkt der Weltgeschichte. Jesus ist auferstanden. Er hat sich erwiesen als der Herr der ganzen Welt, als der mächtige Sohn Gottes, dem alle Autorität gehört. So, und der ganze Planet soll jetzt davon hören. Sämtliche Völker sollen von dieser Botschaft erreicht werden. Es gibt massenhaft Arbeit. Und Jesus sagt, setzt euch hin und wartet. Im Grunde hat er das genauso vorgelebt. Lukas 5 steht, die Menschen strömten in Scharen herbei, um Jesus zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Erst muss man sich mal vorstellen, was für eine Gelegenheit. Es kommen Massen von Leuten her und wollen von Jesus hören und er geht weg. Man kann ja heute froh sein, wenn sich ab und zu mal jemand Neues in unsere Kirche verirrt. Ja, und hier kommen wirklich scharenweise Menschen und Jesus geht weg zum Beten. Weil er genau weiß, Dienst für Gott muss eingebettet sein in die Gemeinschaft mit Gott, in das Gebet, in die Stille. Und ich glaube, es gibt einen entscheidenden Zusammenhang zwischen diesen 7 Wochen Gebet hier, die Jesus seiner Gemeinde da aufgetragen hat, und dieser unfassbaren Aktivität des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Ich empfehle euch sehr, dieses Buch mal komplett durchzulesen. Die Apostelgeschichte ist ja wirklich ein Feuerwerk von geistlichen Aufbrüchen und Durchbrüchen. Da sehen wir massenweise Bekehrungen zu Jesus, dass Leute sagen, ich will einen Anfang mit Gott, ich will einen Anfang mit Jesus machen. Es geschehen übernatürliche Zeichen, Wunderheilungen, bis hin zu Totenerweckungen sind berichtet. Wir sehen eine richtig mutige Standhaftigkeit der Christen, obwohl sie massiv Gegenwind kriegen von Jesus-Gegnern. Und am Anfang von all dem steht die Anweisung von Jesus, hinsetzen. Bleibt so lange hier in der Stadt, hier in Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid, mit dem Heiligen Geist. Nicht vorher loslaufen, wartet das ab. Und ich bin ziemlich sicher, dass heute auch ein Muster daraus abgeleitet werden kann, was auch für uns heute als Gemeinde wichtig ist. Ich gucke manchmal so ein bisschen mit Sorge auf unser heutiges Gemeindeleben in unserem Land. Gebet und Hören auf Gott, Warten auf Gott, das steht für viele sehr, sehr weit unten auf der Prioritätenliste. Es ist ein bekanntes Problem, dass quer durch verschiedene Kirchen Gebetsveranstaltungen am schlechtesten besucht werden. Es wäre mal interessant auszurechnen, wie viel Prozent der Zeit wir in unseren Gruppen und Kreisen eigentlich mit Gebet verbringen, mit Gemeinschaft mit Gott, und wie viel dem gegenüber mit, ich weiß nicht, Tee trinken oder Smalltalk oder irgendwas anderem. Ein Beispiel von vielen. Ich fürchte, wenn wir das mal machen würden, würden wir ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht feststellen. Mir kommt da natürlich so einerseits die Frage in den Sinn, okay, gibt es eine Möglichkeit, dass wir unsere Gebetsveranstaltungen so machen, dass irgendwie mehr sich dafür begeistern lassen? Müssen wir vielleicht mal darüber nachdenken, auch neue Arten von Gebet, neue Zugänge zum Gebet zu schaffen? Beispielsweise unsere Lobpreisabenden oder diese stillen Abende, die wir in der Karwoche hatten. Aber ich glaube, man muss sich noch eine viel wichtigere Frage stellen. Ist uns Gebet vielleicht oft einfach nicht so wichtig? Haben wir vielleicht zu selten erlebt, dass Gebet wirklich was bewirkt, dass es nicht einfach frommes Selbstgespräch ist, sondern dass Gott wirklich daraufhin handelt? In vielen Gemeinden, ich glaube auch hier in Virl, kriegst du für vieles problemlos Leute. Veranstaltungen, wo man was mit anpacken und was mit tun kann und so, sind sehr hoch im Kurs. Aber Gebet irgendwie nicht so. Wenn ich so in dieses 5. Buch des Neuen Testaments gucke, in die Apostelgeschichte, dann sehe ich eine betende Gemeinde. Jesus sagt, setzt euch hin, wartet auf Kraft aus der Höhe, und es zieht sich durch das ganze Buch durch. Deswegen möchte ich mal eine These aufstellen. Müsst ihr auch nochmal in die Bibel gucken, ob ihr das so unterschreiben könnt. Ich glaube, in dem Maß, wie wir Gemeinschaft mit Gott im Gebet vernachlässigen, wird unser Gemeindeleben oberflächlich und belanglos, über kurz oder lang. Dann haben wir vielleicht irgendwann, ja, nette Geselligkeit zu bieten oder schöne Events oder auch ein Betätigungsfeld für unsere Hobbys, aber keine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Es gibt eine sehr ernüchternde Stelle im Jakobusbrief, ziemlich weit hinten in der Bibel. Da schreibt einer Gemeinde, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, da ist eine Gemeinde, die beten nicht. Und dann sagt der Jakobus, der das geschrieben hat, ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Das ist schon ein vernichtendes Urteil. Aber andersrum, ich glaube, in dem Maß, wie wir Gemeinschaft mit Gott im Gebet suchen, gewinnt unser persönliches Leben mit Gott und unser Gemeindeleben an Tiefe. Dann lernen wir nach und nach richtige Kommunikation mit Gott, die in beide Richtungen läuft. Wir lernen ein Hören auf Gott. Wir lernen, Gespür für sein Reden zu entwickeln und dafür es richtig zu deuten. Ich glaube, dann kommen wir wieder auch mehr und mehr dahin, wo die Christen damals in der Apostelgeschichte waren. In ein Gemeindeleben, in der Gottes Wirken nicht nur so ein toll klingendes Wort ist oder eine fromme Theorie, sondern alltägliches Erleben. Wo geistlich wirklich was passiert, wo Menschen mit Jesus in Berührung kommen, wo sie zutiefst begeistert und ergriffen sind von ihm, wo sie Lust haben, ihm zu folgen, wo sie Lust haben auf Gebet, weil sie merken, es tut wirklich was. Und wo der Heilige Geist freie Bahn hat mit allen seinen Wirkungsweisen, die wir in der Bibel sehen. Ich möchte euch so ein eigenes Beispiel erzählen. Ich bin Teil von einer Gebetsgruppe, die sich Gebet für unsere Region hier auf die Fahne geschrieben hat, Ostfriesland, Ammerland, Emsland. Findet regelmäßig an einem Sonntagabend statt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, manchmal habe ich wirklich keine Lust. Dann denke ich so, jetzt hast du die Arbeitswoche geschafft und jetzt musst du da auch noch hin. Gibt es auch so Momente. Aber trotzdem bin ich jedes Mal total erfüllt und total dankbar, da gewesen zu sein. Und ich kann total die zwei verstehen, die aus dem Emsland eine Stunde angefahren kommen, nur für dieses Gebetstreffen. Ich finde, diese Zeit ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Wenn wir da zum Gebet zusammenkommen und unsere Anliegen Gott erzählen, dann merke ich zum Beispiel, ich bin nicht allein mit meinen Anliegen, sondern ich werde mitgetragen in einer Gemeinschaft des Gebets. Ich merke immer wieder, dass Gebet uns zusammenschweißt und dass das unfassbar ermutigt, dass Gott uns auch durch Gebet ermutigt, mitten in meinen Problemen und in meinen Anliegen raufzugucken und zu sagen, hey, Fokus auf seine Möglichkeiten. Also es löst sich nicht alles dann auf einmal in Wohlgefallen auf, was wir dann so an schwierigen Dingen auch vor Gott bringen, aber es kommt einfach ein neuer Mut und ein neues Vertrauen rein. Gott hat das in der Hand und er macht das. Und jetzt letztes Mal, Anfang Mai, hatte ich noch so ein Erlebnis. Ich hatte dann am Ende vom Gebet gesagt, oh Leute, ihr habt irgendwie so schöne Worte im Gebet gefunden, das hat mich irgendwie total berührt. Und ja, ihr habt das so schön in Worte gefasst. Und dreht sich einer zu mir um und sagt, das waren wir nicht. Ich dachte so, ja, hast recht. Ich glaube, es war Gott, der in unserer Mitte gewirkt hat, der uns auch irgendwie die richtigen Worte da gegeben hat. Ich glaube, Pfingsten ruft uns neu ins Gebet, ruft uns neu ins Warten auf Gott. Pfingsten erinnert uns daran, dass der Heilige Geist mehr auf dem Kasten hat, als wir bisher denken. Pfingsten erinnert uns daran, dass wir einen großen Gott haben, der verheißen hat, Großes in unserer Mitte zu tun, wenn wir ihn lassen. Pfingsten erinnert daran, dass unser Leben als einzelne Christen und unser Leben als Gemeinde ein Raum sein soll, wo Gott sich mit seinem Geist entfalten kann und wo Jesus groß gemacht werden soll. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Gebet ist eigentlich der Sprit der Gemeinde. Den Heiligen Geist bewusst ausdrücklich einzuladen, ist der Sprit der Gemeinde. Und deswegen möchte ich auch immer wieder Mut machen dazu, dass man als einzelner Christ, aber auch als Gemeinde Zugänge zum Gebet sucht. Dass man auch Gott das einfach sagt und ja, vielleicht auch einfach erzählt, Herr, ich habe keine Ahnung, wie das geht, beten und wie das so gehen kann, dass ich wirklich Freude daran habe oder wie wir das in der Gemeinde neu in Fahrt kriegen können. Da fehlt mir jetzt gerade auch so ein bisschen die Fantasie, aber ich hoffe, wir lassen uns begeistern vom Gebet. Und zwar auch nicht nur so, dass wir es an einzelne Gruppen, die wir haben, delegieren. Bin super dankbar, dass wir hier und im Umfeld unserer Gemeinde Gebetsgruppen haben. Aber Leute, es ist eine Gesamtgemeindeangelegenheit. Gemeinde lebt von Gebet. Setzt euch hin, wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid, sagt Jesus. Sind wir dazu bereit? Warten, lernen. Hören lernen auf Gott, bevor wir loslaufen und einfach machen. So ein christlicher Aktionismus, der einfach darauf loslegt, ist nicht unser Weg. Bevor wir eigenmächtig losrennen und Gemeinde nach eigenem Belieben darauf losgestalten, schalten wir zuerst das viel Wichtigere vor. Zeit mit Gott verbringen und bei ihm neue Freude, neuen Mut, neue Hoffnung, Zuversicht und Energie tanken. Ich möchte schließen mit einem Buchabschnitt von Markus Till, Zeiten des Umbruchs, wo er Folgendes schreibt: Nach meiner Beobachtung steht in den allerwenigsten Gemeinden das Gebet im Mittelpunkt. Warum eigentlich? Vielleicht, weil uns gar nicht bewusst ist, welches gewaltige Potenzial Gebet hat. Vielleicht, weil wir nie erlebt haben, welche Berge Gebet versetzen kann. Wir suchen zu oft noch Gottes Hand und nicht sein Angesicht. Wenn wir Gottes Hand suchen, beschäftigen wir uns vor allen Dingen damit, was er für uns tun soll. Gottes Angesicht zu suchen bedeutet hingegen, dass wir in erster Linie die Gemeinschaft mit Gott selbst suchen. Solange unsere Fürbitte hauptsächlich darin besteht, unsere Gebetsanliegen abzuarbeiten, wird sie uns auch wie Arbeit vorkommen. Wenn unsere Fürbitte hingegen eingebettet ist in eine innige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, wird sie uns in jeder Hinsicht erfrischen. Und wenn wir erst einmal entdeckt haben, wie erfrischend Gebet ist und welche gewaltigen Auswirkungen es hat, werden wir uns selber wundern, warum Gebet so lange auf unserer Gemeindeprioritätenliste ganz unten stand, statt ganz oben. Amen.